Hallali ist das Magazin für Jagd, Natur und Lebensart, das in keinem Jägerhaushalt fehlen darf. Das Herausgeber-Ehepaar Ilka und Oliver Dorn hat sich mit Haut und Haar der Jagd verschrieben. Mit der Hallali zeigen sie dem interessierten Leser viermal im Jahr, wie schön und leidenschaftlich die Jagd sein kann. Das Gleiche schaffen sie in ihren beliebten Reisefilmen auf dem Hallali-YouTube-Kanal. Hören Sie jetzt den Hallali-Podcast, moderiert von mir, Jagdjournalist und Filmemacher Ralf Bonnekessen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beim Hallali-Podcast. In dieser Ausgabe geht es um unsere lieben Vierbeiner, um die Hunde, beziehungsweise speziell um die Hundeausbildung. Und da habe ich zwei ganz besondere Gäste, die Sie alle schon kennen, nämlich die Ilka Dorn, das ist die Herausgeberin des Hallali-Magazins. Hallo Ilka.
Hallo. Hi Ralf.
Und die Tanja. Die Tanja ist Hundeausbilderin. Hallo Tanja.
Hallo Ralf.
So, das heißt, spannendes Thema. Wir haben, wir haben alle schon Hunde gehabt, beziehungsweise ihr habt noch welche, ich nicht mehr. Aber für uns ist es auf jeden Fall alle ein besonderes Thema. Also der Hund hat in unserem Leben von uns allen dreien immer eine besondere Rolle gespielt. Wie fing das bei dir an, Ilka?
Ja, bei mir fing das eigentlich an, dass viele Leute sagen, sind ja über den Hund zur Jagd gekommen. Bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ich bin über die Jagd zum Hund gekommen. Ich habe meinen Jagdschein vor 30 Jahren gemacht und irgendwann festgestellt, Jagd ohne Hund ist Schund, wie das so schön heißt. Und bin dann sozusagen vor, glaube ich, 20 Jahren oder 25 Jahren mittlerweile, dann habe ich mir meinen ersten Hund oder wir uns unseren ersten Hund geholt. Und seitdem haben wir, ich glaube, jetzt ist es bereits der 9., den wir in unserem Rudel aufgenommen haben und führen. Mittlerweile sind natürlich welche wieder verstorben, aber aktuell haben wir 4 Hunde und die werden auch alle jagdlich geführt.
Ja, da bist du mir um Längen voraus. Vor allen Dingen hatte ich nie einen Hund, sondern ich hatte immer nur Dackel.
Das als was Hund, ganz Besonderes.
Das als Hund zu bezeichnen, ist so eine Sache. Tanja, wie war es bei dir, dein erster Hund?
Mein erster Hund, der kam während meines Forstwirtschaftsstudiums. Davor habe ich mir schon von Kindheit an immer die Nachbarshunde ausgeliehen, da ich keinen eigenen Hund haben konnte bzw. durfte. Und und während der Forstpraktika habe ich die Jagdhunde erlebt in live und habe gesagt, Mensch, das finde ich super, was die hier machen. Und und habe mir dann den Traum des eigenen Hundes, ein kleiner Münsterländer aus dem Tierheim, während des Studiums erfüllt. Ja, und dann ging das so weiter.
Wie alt ist er gewesen, als du den bekommen hast?
Als ich den bekommen habe, war der circa 3 Jahre alt, vollkommen unerzogen. Also der konnte nichts. Und das war eigentlich mein größter Lehrmeister sozusagen.
Ja, ja, okay.
Das war der Snert, ne?
Der Snert, genau. Ja.
Es soll ja zum Thema Hundeausbildung gehen. Das heißt also, Sie, liebe Zuhörer, Sie können dann hinterher wahrscheinlich für sich entscheiden, wo gehe ich jetzt hin, was wähle ich mir für eine Methode aus. Also das sind so die Sachen, die wir grob heute mal behandeln wollen. Du hast gerade gesagt, der Hund war nicht besonders erzogen. Das heißt, was heißt denn für dich, dass ein Hund ansatzweise erzogen ist?
Ansatzweise.
Also ansatzweise. Was heißt das für dich, dass ein Hund erzogen ist?
Also es gibt ja zwei Bereiche. Einmal gibt es natürlich so ein bisschen so die soziale Erziehung, also das Miteinander, dass der Hund auch Grenzen innerhalb der Sozialstruktur akzeptiert, also einen vielleicht nicht anspringt, keine Dinge vom Tisch klaut, sich angemessen.
Okay, ich lache.
Da komme ich gleich.
Ich habe keinen erzogenen Hund.
In Anführungsstrichen, eine gewisse Rudelstruktur akzeptiert, also quasi auch so verschiedene Ebenen innerhalb der Beziehung. Und dann gibt es natürlich eben die Ausbildungssparte oder man könnte sagen altmodisch auch die Dressur. Also man sagt, der Hund kann die Grundkommandos, der kann Sitz, Platz, Bleib, hat einen Grundgehorsam und beherrscht dann natürlich noch die weiterführenden Dinge, für die er vielleicht auch eingesetzt werden soll, wie apportieren oder Fährtenarbeit zum Beispiel.
Ja, apportieren ist sowieso ein sensibles Thema, das ist, da müssen wir nochmal speziell drauf zu sprechen kommen. Ilka, ich bin gerade gekommen, mich hat ein Hund angesprungen und der hat ein anderer hat eine Mütze geklaut und ich weiß nicht, was der Dritte oder der Vierte gemacht hat, würdest du trotzdem sagen, deine Hunde sind erzogen?
In der Hinsicht sind sie sicherlich nicht erzogen. Oder besser sagen, besser gesagt, verzogen. Nein, also unsere Hunde dürfen relativ viel, aber sie haben, wenn wie Tanja das eben besprochen hatte, diesen Grundgehorsam, den beherrschen sie sicherlich alle und sie werden auch jagdlich geführt und beherrschen auch dort sämtliche jagdlichen oder fast alle jagdlichen Formen, die man sich vorstellen kann, Apport, Fährtenarbeit, Schleppenarbeit und ähnliche Sachen, Sitzplatz, Bleib. Das Thema Anspringen und das Thema gegebenenfalls was vom Tisch klauen, daran arbeiten wir noch.
Sehr gut. Du hast ja eine spezielle, oder ich, also ich weiß es halt aus der Erfahrung beziehungsweise aus deiner Erzählung, du hast so eine spezielle Erfahrung mit der Hundeausbildung. Das heißt, du bist mal in diesen klassischen Kurs gegangen und warst zumindest mal damals jetzt speziell mit diesem Kurs aber nicht so zufrieden.
Nö, das war tatsächlich mit unserem allerersten Hund. Es war damals ein English Setter. Damit sind wir zu einem klassischen Jagdgebrauchshunde-Kursverein gegangen, also von der Kreisjägerschaft. Und mussten damals, das ist natürlich auch mittlerweile schon 25 Jahre her, muss man dazu sagen, da hat sich auch viel getan. Aber sie waren dort auch einfach nicht zufrieden und sind an unsere Grenzen gegangen. A, waren wir natürlich Erstlingsführer, wir hatten selber keine Ahnung, muss man dazu sagen. Und das Wissen zu vermitteln, irgendwie hatte ich das Gefühl, alle anderen konnten schon was und ich konnte nichts. Und auf diesem Stand sind wir dann auch geblieben. Also tatsächlich, als es dann ums Apport ging und da dachte ich, naja, nun lerne ich hier, wie man Hund apportiert, das war dann schwierig. Ja. Der Hund wollte ums Verrecken nicht apportieren. Nun ist es auch ein Setter, die apportieren vielleicht auch nicht unbedingt so gerne. Da bin ich tatsächlich an meine Grenzen gekommen. Und als ich dann immer gefragt habe, ja, wie mache ich das denn jetzt immer, dann hieß es ja, dann musst du dann noch üben.
Ja, oder mehr so, Druck ausüben wahrscheinlich.
Dann ja, auch, ne? Letztendlich also. Mehr Druck ausüben. Dann war ja der Klassiker, der Hund sitzt vor und dann hält man das Dummy vor den Fang und dann apocht. Und wenn er dann jetzt nicht zubeißt, dann versucht man dann irgendwie den Dummy dann ins Maul zu stopfen, dass er es festhält. Das wollte der Hund gar nicht. Mhm. Sich gewunden versucht, sich der ganzen Situation zu entziehen, die Zähne aufeinander gehauen sozusagen, bis hin zu knurren, bis hin zu Zähne fletschen. Da ging gar nichts. Und dann war ich halt relativ hilflos und gesagt, ja, was mache ich jetzt? Ja, dann musst du halt mal üben, war dann so die Antwort. Und dann sage ich, okay, wie übe ich denn jetzt?
Ja, aber hat der Hund denn irgendwann apportiert?
Der Hund hat tatsächlich nie das Apportieren gelernt. Allerdings auch einem anderen Grund heraus habe ich den auch dann nicht jagdlich geführt. Der war dann sehr schussempfindlich und zeigte Schussangst. Auf der ersten Entenjagd ist mir auf den Arm gesprungen und dann, da war ich natürlich auch nur naiv. Ja. Da dachte ich, jetzt nimmst du einfach mal deinen Hund mal mit. Ja. Das war sicherlich auch natürlich die falsche Herangehensweise. Aber solche Fehler macht man und daraus lernt man. Die Setter danach haben alle apportiert irgendwann.
Ja. Tanja, wir haben, als wir das Thema überlegt haben, war ja jetzt klar, dass wir das natürlich mit dir machen, als Hundetrainerin, Hundeausbilderin, aber warum ist das Thema Hundeausbildung so ein sensibles? Also wir waren uns ja alle darüber im Klaren, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Warum ist das so heiß diskutiert und warum ist das so ein sensibles Thema?
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Es fühlen sich oft Menschen irgendwie auf den Schlips getreten, wenn es um Jagdhunde, also Hundeausbildung auch, um Jagdhundeausbildung im Speziellen. was meiner Meinung nach aber ja eigentlich gar nicht sein muss. Also ich finde es eigentlich sehr schade, dass das so gehandhabt wird. Man hat manchmal das Gefühl, dass man gönnt sich unter Hundetrainern zum Beispiel, ist es auch oft so, dann gönnt man dem anderen irgendwie nichts oder keinen Erfolg und der macht das aber anders oder der hat vielleicht einen anderen Kundenstamm und da ist leider tatsächlich noch relativ viel Missgunst zu sehen. Also es geht auch ganz anders. Also ich komme auch sehr gut mit vielen Kollegen zurecht, die auch ganz andere Ausbildungsmethoden anwenden. Mhm. Also das funktioniert auch. Aber so, ich meine, gut, das ist eh immer so ein verzerrtes Bild, so gerade in Social Media, da ist das wirklich ein sehr heißes Thema, muss man sagen. Ja. Also da, wenn man sagt, ich mach's aber so, dann regt sich direkt irgendjemand auf. Aber wenn du es so machst, dann geht die ganze Welt unter, dann können wir alles in den Sack hauen. Also, es ist ein bisschen vielleicht auch überbewertet manchmal.
Ja. Ja. Ich habe bei Social Media tatsächlich, weil ich auch dachte, wir stehen kurz vorm Ende der Jagd, weil man sich da so gegenseitig die Köpfe einschlägt, da habe ich gedacht, die Jäger werden jetzt besonders bescheuert. Also ich inklusive, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ne? Also ich habe gedacht, die Jäger sind irgendwie besonders doof oder die Hundeführer sind, die Jagdhundeführer sind nochmal besonders doofer. Da habe ich aber bewusst mich mal irgendwo in andere Gruppen hineinbewegen, ganz egal, ob das jetzt Hinterglasknüppeln oder Segeln oder Pilze suchen war. Die Leute kloppen sich überall. Es ist völlig egal. Völlig egal, welche Gruppe. Ja. Das heißt also, es ist das, was wir oft mal sagen, ist möglicherweise ein Jägerproblem oder ein Hundeführerproblem, ist einfach ein menschliches Problem.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, auch mal so dieser Running Gag, du wirst das wahrscheinlich kennen, wenn du Leute kritisieren musst oder was heißt kritisieren, wenn du denen sagen musst, mach es anders, was ja landläufig Kritik ist. Ich kenne das so, dass man kann besser bei einem Mann, der einen Hund führt, sagen, deine Frau ist total hässlich, als wenn man sagt, dein Hund taugt nichts. Ja. Dann ist er deutlich weniger beleidigt. Das ist meine Erfahrung.
Ja.
Was ist deine?
Also es ist schon so, dass Kritik, also wenn ich jetzt natürlich einem Kunden von mir sage, mach es so oder mach es anders, dann ist es eigentlich noch in Ordnung. Also ich bin eigentlich eh auch so der Typ, ich kann das ganz gut umschreiben. Ich sage ja jetzt nicht, was machst du denn da für einen Mist, sondern ich behaupte jetzt einfach mal von mir selber, dass ich das ganz gut rüberbringen kann. Die kommen natürlich.
Du sagst dann immer so, versuch es noch mal diesen Weg oder versuch doch mal es anders zu machen.
Du könntest doch vielleicht mal so.
Also auch positiv. Verstärkung für
den
Menschen.
Ja, genau. Und ich kann mich auch häufig wiederholen. Also wenn ich merke, das fruchtet nicht, dann kann ich das auch ein 20. Mal noch sagen, ohne dass ich da jetzt irgendwie die Fassung verliere. Also das klappt dann schon. Die Kunden kommen ja zu mir, weil sie irgendwie Informationen von mir haben wollen, wie sie jetzt mit dem Hund trainieren. Deshalb klappt das ganz gut mit der Kritik. Es ist manchmal schwierig, Leute auf einen anderen oder ja auf andere Wege zu bringen, die schon sehr eingefahren sind. Also die jetzt vielleicht irgendwie schon seit 20 Jahren ihren Hund klassisch oder ihre Hunde klassisch ausgebildet haben und jetzt ein Problem haben, das sie nicht lösen können. Und dann sagt jemand, ach, geh doch mal zu Tanja, die kann dir da vielleicht weiterhelfen. Und dann komme ich mit, ja, sei doch mal fröhlich und wirf den Dummy doch mal weg. Mhm. Und dann erstarren viele schon, so wie den Dummy wegwerfen, um Gottes Willen, das kann ich ja nicht machen. Ich sage, ja, du musst aber jetzt mal Druck rausnehmen, weil der Hund halt total blockiert. Mhm. Deshalb apportiert er nicht. Ne? Du musst es jetzt mal ein bisschen anregender machen und das muss mehr Freude miteinander bewirken. Mhm. Und das wird dann immer schwierig, da quasi dass die Leute dann wirklich auch mal so aus sich herausgehen und sagen, okay, ich mach das jetzt einfach mal. Schlimmer werden kann es ja nicht, ich probiere es jetzt einfach mal.
Mhm. Ilka, kannst du dich noch erinnern, wenn du, ich sag mal jetzt, wenn man jetzt unbeleckt an einen Hund kommt oder man holt sich den ersten Hund, dann fängt man natürlich an, sich zu informieren. Jetzt weiß ich, ich will den Hund ausbilden. Welche Möglichkeiten stehen einem denn da zur Verfügung?
Naja, oft gibt einem ja auch der Züchter bereits schon mal eine erste Empfehlung, an wen man sich zum Beispiel wenden könnte, beziehungsweise auch in der Regel ist man ja, auch wenn man Jäger ist, natürlich über die Kreisjägerschaft da in den entsprechenden, entsprechenden Kursen beziehungsweise entsprechenden Vereinen tätig und hat da die entsprechenden Connections. Dann denke ich mal, Freunde spielen eine große Rolle. Ja, wie hast das du denn gemacht? Wie hast du den denn so gut hinbekommen? Oder man ist auf ersten Jagden und sieht dann irgendwie, was weiß ich, besonders gut funktionierende Hunde oder ja, also es gibt ja mittlerweile ganz, ganz unterschiedliche Wege. Oder Social Media natürlich auch, wo man einfach sagt, okay, den Ansatz finde ich gut. Ja, also da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Ja. Es gibt ja noch diese klassischen Angebote von der, du hast das gerade gesagt, im Grunde von der Kreisjägerschaft zum Beispiel, ne? Weil das, ich sag mal, Hundeerziehung ist ja im Grunde ein regionales Problem. Also das Problem, das bringt mir ja nichts, wenn ich einen super Trainer, also ich wohne in Niedersachsen und ich habe einen super Trainer in Bayern. Also da kann ich mal theoretisch auch mal 2 Wochen Urlaub machen und dann den Hund in der Zeit irgendwie ausbilden lassen. Aber im Grunde brauche ich ja was vor der Haustür.
Richtig.
Ne? Das heißt, wie gehe ich dann vor? KI-Fragen.
KI-Fragen. Also mittlerweile immer. Ja, Google-Fragen. Also natürlich würde ich mich mal an die Kreisjägerschaften beziehungsweise an die örtlichen Jagdgebrauchshundevereine wenden, auch in die Ortsgruppen der Rassevereine, also je nachdem, was man da jetzt genau für einen Hund hat. Dann natürlich auch mal eben Social Media oder eben auch bei Google eingeben, Jagdhundeausbildung, NRW, Niederrhein, was auch immer, wo man dann auch eben dementsprechend wohnt. Und dann einfach mal gucken, was da so angeboten wird und mal schauen. Man kann ja auch mal ein Probetraining vereinbaren oder eben sich eben die Internetseite oder den Kanal, den Social Media Kanal angucken. Das finde ich immer ganz interessant, weil vom Training da auch ein bisschen was rüberkommt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass auch die so der Funke zwischen Trainer und Mensch überspringt. Ne? Also man muss sich ja auch irgendwie, man muss ja miteinander klarkommen, auch eine lange Zeit im Grunde genommen. Und wenn man da schon merkt, so, das passt nicht so richtig, dann kann der Trainer noch so gut sein, aber wenn man da irgendwie nicht matcht, dann funktioniert das nicht.
Ne? Das ist ja, früher war es ja so, dass man den Hund im Grunde ein halbes Jahr oder ein Jahr hat laufen lassen oder er wurde im Zwinger einfach eingesperrt, also jetzt ganz früher, sage ich jetzt mal. Und dann wurde er rausgeholt und dann musste das irgendwie innerhalb von 3 Wochen gehen. Da wurde das im wahrsten Sinne des Wortes reingeprügelt. Was sind heute fängt das im Welpenalter an? Das heißt also im Grunde, sobald der Hund nach Hause kommt, oder?
Ja, im Grunde genommen, sobald der Hund nach Hause kommt. Aber das ist überall mittlerweile so. Also egal, welche Unterrichts- oder welche Ausbildungsmethode da angewendet wird, eigentlich sind alle mittlerweile schon so weit, dass sie sagen, im Welpenalter sollte da schon mit einigen Dingen begonnen werden. Also dieses Rohlassen ein Jahr, das habe ich kaum mehr irgendwo.
Macht keine Menge.
Ja. Nee. Ist doch gut so. Ist ja völlig in Ordnung.
Also das ist ja so, als würdest du jetzt irgendwie dein Kind, bis es 16 ist, irgendwie zu Hause einsperren und nicht in die Schule schicken und dann sagen, jetzt kannst du mal langsam anfangen, rechnen, schreiben, lesen zu lernen.
Also, Was würdest du denn für Methoden unterscheiden?
Also das ist ja mittlerweile, ja, es gibt ja einige erzieherische Richtungen, sage ich jetzt mal so. Also ich würde sagen, vielleicht, es gibt nochmal ganz grob eher so die klassische Jagdhundeausbildung, wo, ich sag mal so, jetzt sind wir gerade auch wieder beim Thema Apport, also da ist ja der Unterschied eigentlich immer am größten in der Herangehensweise. Bei der klassischen Jagdhundeausbildung wird ja der Zwangsapport gelehrt, was, ich sag mal so, jetzt auch nicht negativ ist, also ein gut, handwerklich guter Zwangsapport, der ist vollkommen in Ordnung. Besteht aber der Unterschied darin, dass eben beim Zwangsapport über negative Verstärkung gearbeitet wird oder hauptsächlich negative Verstärkung. Mhm. Also ich starte mit einem Hund quasi in einem Zustand des Ungemaches und den kann er dann eben ja, und diesen Ungemach, den kann er abstellen, indem er das erwünschte Verhalten zeigt, also den Dummy hält. Ja. So. Und somit wird das Verhalten Dummy ins Maul nehmen eben immer häufiger gezeigt. Wenn er das tut, wird natürlich auch gelobt, aber letztendlich ist immer erstmal die negative Verstärkung im Vordergrund.
Wie muss ich, das ist ja, da hast du dich jetzt schön rausgeredet. Wie muss ich mir Ungemach vorstellen?
Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Also das kommt so ein bisschen auf die, dann wieder auf die Herangehensweise an. Also ich sag mal so, wenn du jetzt klassisch nach Oberländer trainierst zum Beispiel, dann würdest du ja eben mit so einem Lefzendruck arbeiten. Mhm. Dann gibt es halt eben diejenigen, die so das Ohr verdrehen. Oder da reinkneifen oder wie auch immer, dann gibt es natürlich mittlerweile auch so Sachen wie den Apportiertisch, also was heißt mittlerweile, den gibt es auch schon lange, aber da machst du es eben über eine kleine Schnur, die du an den Zeh des Hundes bindest und wenn du da dran ziehst, hast du eben auch einen leichten Ungemach verursacht, den du dann abstellen kannst, indem du die Schnur loslässt, wenn der Hund hält. Früher, da hat man das ja auch noch mit Dressurhalsbändern gemacht, dass man da eben auch dementsprechend einen Reiz setzt. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie derjenige das jetzt individuell am praktischsten findest, würde ich mal so sagen. Ne?
Also ich wollte da mal so eine Reportage über machen, über dieses Thema Apport und habe dann tatsächlich auch jemanden gefunden, der das für mich vor der Kamera gemacht hat auf diesem Tisch. Und ich habe das aber nie gezeigt, weil ich gedacht habe, damit tue ich niemandem Gefallen.
Ja.
Weil ich glaube, dass das sehr effektiv ist. Also jetzt müssen wir sagen, alle, die das gemacht haben, dass es eben innerhalb von kürzester Zeit funktioniert. Mhm. Und dann gibt es ja diese Diskussion, okay, jetzt hat der Hund einmal, dem werden ja gar keine Schmerzen zugefügt, sondern es ist für ihn eine extrem künstliche Situation und sehr unangenehme Situation. Mhm. Und da kann er sich relativ schnell draus befreien. Aber wenn man das sieht, sieht es gruselig aus. Weil das, also dieses Gestell, als ich das gesehen habe und den Hund da drauf, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Das kannst du nicht zeigen.
Ja, du musst natürlich auch mal gucken, also der Hund soll ja vorher auch positiv mit dem Tisch irgendwie verbunden werden. Also dann wird er darauf gefüttert. Da muss man auch mal gucken, dass die Leute auch die Geduld dazu haben. Manche sagen, ja, das lasse ich jetzt weg hier, den erstmal eine Woche immer auf dem Tisch zu füttern. Mhm. Ich fange direkt an und dann hat er natürlich als erstes Erlebnis da sowas. Die Gefahr ist halt immer bei negativer Verstärkung das Fingerspitzengefühl. Also zu wissen, wie stark muss die Einwirkung sein, dass die für den Hund zum einen unangenehm genug ist, damit er sich davon befreien möchte, weil sonst habe ich ja keinen Effekt, dann ist es ihm egal. Und dann den Punkt zu finden, wo es dann aber zu heftig wird. Und das ist ja für jeden Hund sehr individuell unterschiedlich. Und wenn ich dann aber zu heftig bin in dem Ungemach hervorrufen, dann bin ich quasi auf einem Level, in dem der Hund auch nicht mehr lernfähig ist und dann eben eventuell so eine erlernte Hilflosigkeit ausbilden könnte und auch nicht mehr weiß, wie komme ich denn aus der Nummer hier überhaupt raus. Mhm. Und das finde ich halt immer so schwierig bei der negativen Verstärkung, wo ja viele Leute schon Probleme haben, vom Timing her den Hund im richtigen Moment zu loben und dann eben vom Timing her im richtigen Moment quasi solche unangenehmen Reize zu setzen und dann auch wieder loszulassen, ist halt, das muss man auch können.
Man muss ja auch dazu sagen, also in dem Bereich befinden wir uns ja tatsächlich auch an der Grenze, wo das Thema Tierschutzgesetz und heutzutage eine große Rolle spielt. Also deine eingangs gestellte Frage, warum ist das Thema Jagdhundeausbildung oder Hundeausbildung mittlerweile so ein schwieriges Thema? Natürlich befinden sich da die Jagdhundetrainer ja mittlerweile auch in einer Position, wo aufgrund des Tierschutzgesetzes sie ihnen auch auf die Hände gebunden sind. Und was sicherlich auch gut so ist, dass sich da was verändern muss und es sich verändert, aber nichtsdestotrotz da einfach diese Restriktionen mittlerweile gibt.
Ja.
Ich glaube, ein Grundproblem ist tatsächlich diese, das ist ein glaube ich, ein deutsches Problem. Also in England ist es ja beispielsweise so, dass ich für jede jagdliche Disziplin züchte ich mir eine Rasse. Also so war es ja bislang. Ich habe einen, der vorsteht und ich habe einen, der apportiert, ich habe einen, der stöbert und die machen nichts anderes.
Genau.
Also so wie so Inselbegabung.
Ja, das ist ja auch relativ einfach dann, wenn du nur das eine trainierst sozusagen. Deshalb beherrschen die es auch so gut dort.
Genau. Haben natürlich auch mehr Möglichkeiten, gerade heutzutage. Das ist, also das heißt, jagdliche Praxis ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und das ist, aber darin liegt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil der deutsche Vorstehhund, der deutsche Vorstehhund, muss natürlich alles können. Ne? Also diese deutsche Rasse oder der Vollgebrauchshund muss halt alles können. Und das führt, glaube ich, dazu, Natürlich kann ich dem alles beibringen. Also das ist, es ist halt die Frage, wie gut macht er diese einzelne Disziplin? Und es gibt sicherlich Disziplinen, wo er besser ist als in anderen. Aber das setzt, glaube ich, die Menschen unter Druck, weil sie sagen, mein Hund muss alles können. Ja. Und das mittlerweile nicht nur bei dem deutschen Vollgebrauchshund, der sicherlich alle Anlagen hat, sondern das muss vom Terrier, vom Dackel bis zum Rhodesian Ridgeback gehen. Das heißt also im Idealfall, der Hund muss alles können. Und das setzt, glaube ich, mehr die Menschen unter Zugzwang.
Kann ich aus eigener Erfahrung einfach sagen. Ich führe natürlich solche Hunde, wie du eben eingangs beschrieben hast, sprich englische Hunde, früher Setter, Labrador, mittlerweile nur noch Spaniels, die natürlich, aber ich selber, dadurch, dass ich Jäger bin und einfach in diesen Kreisen drin bin und auch in den Freunden drin bin und in den sozialen Medien drin bin, habe immer das Gefühl, mein Hund muss alles können, obwohl ich da tatsächlich an manchen Punkten natürlich zu gewissen, an gewissen Grenzen gelange, weil er es auch einfach nicht kann, auch einfach genetisch in die Richtung gar nicht gezüchtet worden ist. Aber nichtsdestotrotz sage ich mir selber immer, wäre schon schön, wenn er das auch könnte. Ja, ja, und ich mich dann ärgere, über mich selber ärgere, wenn er es dann nicht kann und es dann wieder natürlich auch zu Konfliktsituationen mit dem Hund kommt, wo ich sage, ja. Warum kann das denn jetzt nicht?
Ja. Ich habe da eine schöne Erfahrung mal, oder ein schönes Gespräch mal gehabt. Es gab eine Veranstaltung vom Verein Hirschmann und da war der Ausbilder, Ausbilder der Hundeleute von der Bundeswehr, also die so Kampfmitteleinsätze gemacht haben und so. Und der hat einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehalten über Motivation, also über intrinsische Motivation und über angewölftes Verhalten und an erzogenes Verhalten. Ja. Und er sagt einfach, wir erziehen oder wir bilden unsere Hunde nicht aus, die wir brauchen, sondern wir züchten uns die Hunde, die wir brauchen. Das heißt also, sie haben bestimmte Eigenschaften und sie bei vielen Dingen ist es eben so, dass man es rein züchten muss und man eben nicht wieder die Natur arbeiten kann. Das ist dieses klassische Beispiel bei Menschen, wenn du ein Mathematikgenie hast, dem musst du jetzt nicht zwingend eine Sprache beibringen, sondern den solltest du in seiner Mathematik belassen. Ne?
Genau.
Und umgekehrt. Du hast nennst du dich noch so, das hieß mal alternative Jagdhundeausbildung.
Genau, das hatte auch den logischen Grund, weil ich eigentlich eine Alternative zur klassischen Jagdhundeausbildung bieten wollte. Dadurch, dass das Angebot alternativer Ausbildungsmethoden jetzt aber auch immer größer wird und der Name tatsächlich dann zunehmend so ein bisschen mit alternativ vegan in Leinengewändern durch die Gegend laufen irgendwie verknüpft wurde, habe ich gesagt, okay, jetzt nenne ich es einfach nur noch bei meinem Namen und das sollte dann genügen.
Ja. Was ist für dich die Alternative? Das heißt also, wo unterscheidet sich deine, du bist ja nicht die Einzige, die das so macht, wo unterscheidet sich deine Methode?
Also, wie gesagt, bei der klassischen Methode haben wir ja quasi die negative Verstärkung im Vordergrund, neben allen anderen Aspekten der Operantenkonditionierung, der klassischen Konditionierung auch. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer versuche, neue Verhaltensweisen so aufzubauen, dass die positive Verstärkung, also die Belohnung im Vordergrund steht. Was natürlich nicht heißt, dass ich dem Hund den Freiraum gewähre, dann zu machen, was er will. Und wenn er dann zufällig mal das erwünschte Verhalten zeigt, dann belohne ich ihn auch. Also ich versuche schon, das erwünschte Verhalten herbeizuführen, dass ich dann belohnen kann und gebe einen Rahmen vor. Und sei es jetzt zum Beispiel über die Schleppleinen. Also dass ich jetzt eine lange Leine am Hund habe und der im Grunde genommen natürlich auch nicht eine andere Möglichkeit hat, außer jetzt zum Beispiel mit dem Apportiergegenstand in meine Richtung zu laufen, was ich dann durch Locken und freundliches Heranrufen natürlich unterstütze, aber im Zweifelsfall, wenn der Hund eben abhauen will mit dem Dummy, kann er es nicht. Ne? Mhm. Und dann eben lernt, okay, wenn ich damit komme, dann macht es Sinn, dann wird getauscht, dann bekomme ich Futter und werde gelobt und alle anderen Optionen bestehen im Grunde genommen nicht.
Mhm. Ich glaube, das Problem, da nehme ich jetzt einfach mal den Part der traditionellen Jäger oder Hundeführer ein. Das Problem besteht, glaube ich, darin, dass ja, wenn der Hund zum Beispiel einfach für sich jagt, also wenn er läuft einem Hasen hinterher, sichtig, sage ich jetzt einfach mal, mhm. oder versucht ihn zu kriegen, das ist ja schon für den eine unglaubliche Motivation. Mhm. So, und wenn ich jetzt einen Hund davon ablenken will, beziehungsweise ihn damit drin bremsen will, dann ist das ja mit einer positiven Verstärkung schwer möglich, weil ja das nichts ist positiver ist als dieses genau. Jagen von diesem Hasen.
Ja, da sind wir ja aber schon einen Schritt weiter. Also ich möchte erstmal eine Verhaltensweise aufbauen oder ein Kommando etablieren über positive Verstärkung. Mhm. Auch Rückruf, Sitz, Platz, Bleib, all diese Dinge, die möchte ich erstmal, dass die sitzen. Also das heißt, dass der Hund weiß, was meine ich damit überhaupt. Denn wenn ich jetzt irgendwie wenn ich pfeife, dann ist es für den Hund eher ein neutrales Geräusch. Der weiß nicht, was will ich jetzt von dem. Ne? Mhm. Und statt ihn jetzt aber zu mir herzuziehen, versuche ich erstmal herbeizuführen, dass er kommt, legt den Pfiff drauf und er bekommt eine ganz tolle Belohnung. Das heißt, er hat relativ schnell begriffen, Pfiff bedeutet kommen, super, bringt mir was. Mhm. Und ich vermeide aber erstmal zu pfeifen in hohen Reizlagen, die der Hund nicht bewältigen kann, denn dieses Kommando ist eben noch nicht gefestigt, und versuche dann im Lernprozess erstmal über Wochen, auch Monate, immer höhere Reizlagen zu schaffen. Irgendwann kommt natürlich eine Reizlage, die für den Hund zu hoch ist, weil die eben so stark selbst belohnt ist, wie der Hase oder ein geworfener Ball oder die Reizangel. Da muss man immer gucken, was ist es dann jetzt individuell für diesen Hund. So, und wenn ich dann aber sagen kann, wenn ich pfeife, weiß der Hund ganz genau, was er machen soll, dann bin ich auch in der Lage, den Hund zu bestrafen, wenn er dieses Kommando nicht befolgt. Mhm. Also das heißt, meine Methode heißt ja nicht, ich mache nur positive Verstärkung und sonst gibt es eben nichts anderes, sondern im Zweifelsfall sage ich dann auch, okay, mein Freund, du weißt jetzt, was ich von dir will, und wenn du das nicht machst, dann wird auch dementsprechend mal Druck aufgebaut. Mhm.
Aber das ist ja im Grunde, das ist also deswegen, so sehr unterscheidet sich das ja.
Nein, nicht. Aber ich finde halt immer, dass der Lernprozess grundsätzlich Freude machen sollte. Mhm. Also auch für den Hund. Das ist natürlich vielleicht auch immer so individuell für mich, wenn ich mir vorstelle, ich soll jetzt irgendwas lernen und werde hingesetzt und habe permanent erstmal nur Druck, dann lerne ich es natürlich, aber die ganze Tätigkeit macht mir überhaupt keinen Spaß, weil ich immer nur diese unangenehme Situation damit verbinde. Und ich möchte, dass, wenn etwas gelernt wird, der Hund immer sagt, Mensch, das ist eine super Sache hier, das macht richtig Bock. Meiner Meinung nach kann ich mich später, wenn ich das dann einmal abgesichert habe, vielleicht auch über eine Bestrafung, eher auf den Hund verlassen im Zweifelsfall, als auf einen Hund, der eben mit dieser Tätigkeit nur unangenehme Situationen oder auch Konflikte mit dem Menschen verbindet.
Was würdest du sagen, was ist so die größte Schwierigkeit der Leute? Also was ist das Problem, was immer wieder auftaucht?
Fleiß, Konsequenz und Timing. Ne? Also Timing ist eine Sache, also manchmal ist es so, der Hund nimmt den Dummy auf, driftet dann aber ab, läuft woanders hin, und dann stehen sie da und gucken erstmal. Also statt dann direkt einzuwirken, ne? Also in dem Moment, in der Sekunde, in dem der Hund eben quasi dann die Laufrichtung zum Menschen verlässt, da muss ich sagen, nee, bitte nicht. Und in dem Moment, wo er sich mir wieder zu oder dem Halter wieder zuwendet, da muss ich mich wieder freuen. Da ist halt eben das richtige Timing entscheidend.
Ja. Da fand ich ja faszinierend, das ist ja auch das ist jetzt für Hundeausbilder, ist das kalter Kaffee. Für mich war das aber dann irgendwie sehr interessant, das kennenzulernen, diese Klicker-Methode.
Ja.
Dass ich also, kannst du mal kurz erklären, was das bedeutet? Weil du sagst, Timing
war ja eigentlich. Ja, genau. Also der Klicker ist ja erstmal ein neutrales Geräusch für den Hund. Also viele kennen ja den Pavlovschen Hund, der auf das Glockengeläut anfängt zu speicheln, weil er dann immer Futter gereicht bekommt. Und im Grunde genommen ist es mit dem Klicker genauso. Ich konditioniere den Hund auf den Klick. Also ich klicke, gebe Futter, bis der den Klick wahrnimmt als Versprechen der Belohnung. Und dann kann ich natürlich bei komplexeren Handlungen, die ich dem Hund beibringen will, genau im richtigen Moment den Klick einfügen. Und der Hund weiß dann, okay, das, was ich jetzt in diesem Moment, in dieser Sekunde getan habe, das ist das richtige Verhalten. Und dann kann ich das meistens dann eben auch im Free Shaping, also im freien Formen, kann ich diese Verhaltensweise weiter ausbauen.
Okay. Was meinst du mit Free Shaping?
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Halten des Dummies aufbauen möchte, dann würde ich quasi erstmal dem Hund den Dummy hinhalten und klicken, wenn er mit der Nase dran geht oder wenn er überhaupt den anguckt, Interesse zeigt an dem Gegenstand. Und das mache ich so lange, bis ich davon ausgehen kann, dass es jedes Mal passiert, wenn ich den Dummy hinhalte. Und dann lasse ich den Klick weg und dann muss der Hund auf die Idee kommen, okay, jetzt wird nicht mehr geklickt, was könnte ich jetzt anderes anbieten, damit der Klick wiederkommt? Und dann hat er ja schon mal gelernt, es hat irgendwas mit dem Dummy zu tun. Jetzt versuche ich da mal ein bisschen was anderes mitzumachen. Und dann macht das Maul vielleicht auf und dann kann ich das klicken. Ja, und dann immer so weiter, bis ich eben diese verschiedenen Bausteine immer wieder vorangeklickt habe sozusagen.
Ganz interessant ist da, ich habe ja jetzt derzeit einen jungen Cocker Spaniel, der ist jetzt 4 Monate alt. Für die Spaniel ist das Thema Sitz auf Entfernung, der Sitzpfiff sehr wichtig. Und das ist wie so ein Triller-Down letztendlich. Achso. bei den Vorstellhunden wird in England gibt es keinen Triller-Down, da ist halt der Sitzpfiff, das Stoppsignal. Und wie willst du das aufbauen? Letztendlich läuft der Hund 30, 40, 50 Meter entfernt und du pfeifst und er setzt sich hin und er zeigt auch das erwünschte Verhalten auf den Pfiff. Aber trotzdem ist er 30 Meter entfernt. Bis du dann da bist und ihn belohnst, dauert es ein bisschen. Also ich habe das tatsächlich jetzt gemacht, gepfiffen, also natürlich vorher schon immer den Pfiff auf das Sitzkommando belegt. Und gepfiffen und wenn er sich hingesetzt hat, direkt einmal geklickert, sodass er genau wusste, jetzt wo ich mich sofort hinsetze, das ist das eben, wo es hinterher jetzt die Belohnung dafür gibt. Und das hat super funktioniert. Also wirklich, es hat tatsächlich bei ihm jetzt bei dem Hund 4, 5 Versuche gebraucht und er wusste jetzt, wenn ich den Sitzpfiff mache, muss er sich auch auf Entfernung hinsetzen.
Ja. Das habe ich nämlich am Anfang tatsächlich nicht begriffen mit diesem Klicker. Ich habe gedacht, Alter, wenn du klickst, dann gib ihm doch direkt das Leckerli. Ja. Aber das eben, dass ich eben, also für mich hat es auch eine Lernkurve gebraucht, dass eben ich dieses Verhalten des Hundes in so kleine Abschnitte packen muss oder zerteilen muss. Also der Hund ist eigentlich viel schlichter, als wir immer unterstellen. Also ich denke, ich habe im Kopf immer noch Lassie und der kann alles. Ne? Also bellt einmal und hier 3 Verletzte an der Biegung, genau. Das los ist. So. Und so einen Hund hat man sich ja mal gewünscht als Kind oder vielleicht auch heute noch. Aber sondern es ist ja so, dass der Hund tatsächlich, wenn man das in ganz kleine Verhaltensschritte zerschneidet und die dann belohnt. Und da ist eben diese Klickermethode, das heißt also, ich kann diesen Klicker auf die Sekunde genau oder auf eine Zehntelsekunde genau das Geräusch machen und kann damit ein Verhalten belohnen, was ich eben mit nur Leckerli gar nicht hinkriege. Das fand ich also hochspannend. Ja.
Das oder Lob, also muss ja nicht immer nur das Leckerli sein, aber es kann ja auch einfach dieses Fein oder gut gemacht.
Ja, genau. Aber eben dieses, ich habe das gesehen bei Mantrailer-Hunden, das fand ich auch sehr spannend, eben, dass die Hunde gar nicht das brauchten, bis zum Ende zu gehen. Also wo ich immer dachte, der Hund muss jetzt auch mal was finden als Motivation. Nein, haben die gesagt, braucht er nicht. Also erstmal ist das Suchen an sich für den schon Belohnung. Genau wie für manche Hunde das Mäusegraben an sich schon Belohnung ist, weil sie wissen, irgendwann da kommt irgendwas. Und da war es jetzt so, rein dieses Spurverfolgen war Belohnung. Und der Hund wurde immer mit einem Klicker kurz vorm Ziel also bei der Trainingssuche, kurz vorm Ziel abgerufen. Das heißt, er wird geklickt und wurde im Grunde aus dieser Spur rausgeklickt, kriegt eine Belohnung und er war glücklich. Das fand ich also hochgradig spannend, weil ich als Jäger immer im Kopf hatte, der Hund muss Erfolg haben, um dauerhaft zu funktionieren.
Aber apportieren kann zum Beispiel ja auch Belohnung an sich schon sein. Ja. Also wenn man das so aufbaut, wie Tanja es eben beschrieben hat, dann wird es irgendwann so, dass das Apportieren an sich ja schon die Belohnung ist und den Hund schon ausreicht letztendlich.
Die Wenn ich jetzt nochmal an den Anfang gehe und an den Erstlingsführer denke, der jetzt was sucht, so, das heißt also, der sucht logischerweise über, fragt entweder nach in seinen Jägerkreisen oder in seinem Freundeskreis oder sucht übers Internet irgendwas in der Nähe und findet dann irgendjemand, der sagt, im Jagdhundeausbildung. Wie kann ich denn, außer wenn er sich da nicht wohlfühlt, ist natürlich eine Sache, aber wie kann ich denn die Spreu vom Weizen trennen? Das heißt, gibt es bei den Hundeausbildern so wie so ein Gütesiegel? Das heißt also, der ist zertifiziert oder der ist brauchbar im wahrsten Sinne?
Ja, also es gibt natürlich so, also ich sag mal so, alle, die gewerblich Jagdhundeausbildung betreiben oder Hundeausbildung überhaupt, brauchen ja in Deutschland jetzt den Paragraph 11, also die Genehmigung, eben Dritte anzuleiten, Hunde zu trainieren. Ja, das ist natürlich schon mal eine Mindestvoraussetzung. Es gibt, das finde ich auch ganz gut eigentlich, es gibt auch vom JGHV mittlerweile so ein Gütesiegel, in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht genau, ob es Gütesiegel heißt. Also JGHV-zertifizierter Jagdhundeausbilder. Das beinhaltet nochmal ein paar andere Dinge, die man da irgendwie gemacht haben muss oder die man vorweisen muss. Das kann man sich natürlich schon mal angucken, ob es da irgendwie sowas gibt. Es ist aber eigentlich kein Verlass, also kein Garant dafür, dass man jetzt an jemanden gerät, der wirklich gut trainiert oder gut anleitet. Das ist zumindest schon mal so eine Vorauswahl, sage ich jetzt mal. Ne?
Kommen wir noch mal zu dem gesetzlichen Rahmen. Es gibt ja auch, also es ist ja, also aus, dass man den Hund ausbilden will, ist klar, weil man möchte ja ein bestimmtes Ergebnis haben. Aber es gibt ja auch eine gesetzliche Vorgabe. Das heißt also, warum brauche ich denn überhaupt eine bestimmte, oder was brauche ich für eine Prüfung, damit der Hund als tierschutzgerecht im Einsatz gilt? Also man braucht ja Brauchbarkeit oder
eben. Genau, so richtig, ja. Also bei der Jagd ist unterscheidet sich das ja auch je nachdem, was du machen möchtest. Wenn du hier in NRW zum Beispiel auf Entenjagd gehen möchtest, dann bist du auch gesetzlich verpflichtet, einen sogenannten brauchbaren Jagdhund zu führen, der gemäß Paragraph 6 und Paragraph 6 geprüft ist, sprich auch auf die Entenjagd. So gibt es halt entsprechende Voraussetzungen, wenn du eine entsprechende Schweißfährte machen möchtest. Dafür gibt es ja auch die entsprechenden Prüfungen. Also das ist letztendlich ja der gesetzliche Rahmen oder Mindestanforderung. Es gibt ja auch, einen versicherungsrechtlichen Grund, wenn du das kommt auch mal drauf, auf Versicherung auch letztendlich drauf an, aber wenn du möchtest, dass dein Jagdhund mit über deine Jagdhaftpflichtversicherung versichert sein sollte, dann muss der zumindest sich in jagdlicher Ausbildung befinden oder eben eine Brauchbarkeitsprüfung nachweisen.
Es gibt auch mittlerweile Versicherungen, die das einfach die Hunde per se versichern, also ob die jetzt eine Prüfung haben oder nicht. Ne? Also
gibt es auch. Deshalb sagte ich, es kommt immer auf Versicherungen drauf an. Ja. Oder man muss ihn kurz anmelden und sagen, das Feld ist natürlich weit. Mein Hund befindet sich derzeit in jagdlicher Ausbildung. Ja.
Für wen ist denn jetzt dieses, wir haben ja das ganz normale Prüfungswesen bei uns, also jetzt dieses klassische vom JGHV, das heißt also, wenn ich jetzt mal die Vorsteherhunde nehme, eine Jugendprüfung, eine Herbstzuchtprüfung und eine Vollgebrauchsprüfung, eine VGP, für wen ist das denn was? Also wer sollte denn diesen Weg gehen, also oder wer sollte nur die Brauchbarkeit machen?
Also die Brauchbarkeit muss natürlich jeder machen, also sollte jeder machen mit seinem Hund. Die einzelnen Prüfungen von den Rassevereinen, die vorgegeben sind, finde ich persönlich, sollte natürlich auch jeder machen, der sich so eine Rasse holt. Also wenn ich zu einem Züchter gehe und sage, ich hätte gerne einen Deutsch-Kurzhaar, dann sollte ich von vornherein durchaus schon mal mich damit beschäftigen, auch mit dem Hund, das Prüfungsgeschehen, also diesen Prüfungswerdegang mitzumachen. Nicht, weil diese Prüfungen jetzt so besonders wertvoll sind, ja, sind sie natürlich auch, aber ich sag mal so, erstmal für den Züchter, damit der natürlich weiß, was habe ich denn da überhaupt gezüchtet. Das ist natürlich ein gutes Feedback. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich so die Hauptsache, dass man sagt, gut, da kann ich eben, wenn die Leute sich schon die Mühe machen und versuchen dann immer die schönsten und besten Hunde für die Zucht zur Verfügung zu stellen, dann muss ich natürlich auch immer wissen, was ist am Ende mal rumgekommen. Klar. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass möglichst viele von den Welpen auch eben diese Anlagenprüfung oder die Zuchtprüfungen machen, um dann ein Bild zu haben. Mhm. Und VGP, das ist natürlich auch nochmal, also gerade was die Vorstehhunde angeht, nochmal ein bisschen größeres Leistungsspektrum, was da abgefragt wird. Also das Praktische ist natürlich, ich habe mit Abschluss der VGP im Grunde genommen in NRW alle Brauchbarkeiten für den Hund, dann hat man die im Sack. Und ich sage immer, es ist eigentlich ganz schön, auch wenn man es vielleicht am Ende nicht machen möchte oder sagt, das ist mir zu stressig, diese ganzen Prüfungen zu machen, man hat halt auch immer so ein Ziel vor Augen und man trainiert mit dem Hund weiter. Das ist ja auch immer wichtig. Häufig ist es so, die Hunde machen eine Prüfung und dann wird nichts mehr getan. Hm. Und dann geht man irgendwie nach einem Jahr, ist man nur noch Fahrrad gefahren oder irgendwie spazieren gegangen und der Hund hat kein einziges Mal mehr apportiert. Und dann geht man plötzlich zur Jagd und merkt so, jetzt läuft ja aber irgendwie einiges schief. Also das ist einfach mal ein bisschen am Ball bleiben. Das genau. Ist auch immer wichtig. Ne?
Ja. Man hat mir auch ein Ziel vor Augen und Ansporn sozusagen.
Ja. Ich glaube, das kennt doch jeder Mensch, dass er nicht unbedingt lernt, wenn er keine Prüfung vor Augen hat. Ne? Also
richtig.
Dann wird man bequem.
Genau. Ja. Ja.
Also das ist wahrscheinlich auch schon Ansporn dann genug eigentlich, so eine Prüfung zu machen. Brauchbarkeit ist, glaube ich, auch über die Länder geregelt. Ne?
Also ja, leider. Also das ist ja wirklich müßig. Also jedes Bundesland hat eigene Bestimmungen zur Feststellung der Brauchbarkeit bei Jagdhunden. Und das ist natürlich ein bisschen lästig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also Beispiel hier ist ja die Schweißfährte, also wenn ich hier eine Brauchbarkeit mache, Paragraph 7, Nachsuche auf Schalenwild, dann ist die 400 Meter lang. Das reicht aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz etwas nachsuchen möchte. Dann hätte ich da keine Brauchbarkeit mit dem Hund. Das ist natürlich Käse, ne? Ja. Weil viele jagen ja auch mal woanders oder haben ihr Revier irgendwie woanders. Klar. Und das ist natürlich, aber das wird nicht, also es wäre schön, wenn es einheitlich wäre, das wird aber nie passieren, denke ich.
Du hast gerade gesagt, Timing war die eine Sache, Konsequenz kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen. Fleiß war die dritte Sache. Mhm. Was ist denn für dich, wenn dich jemand fragt, irgendwie, ich überlege mir einen Hund anzuschaffen, also einen Jagdhund anzuschaffen, was muss ich denn da reinstecken an Zeit? Was wäre wünschenswert?
Also es wäre wünschenswert, dass man eigentlich jeden Tag mit dem Hund was macht. Also irgendetwas übt. Das muss jetzt nicht stundenlang sein. Also sollte natürlich auch nicht stundenlang sein. Mit dem Welpen fängst du an, 3x10 Minuten. Und dann machst du vielleicht irgendwann mal mit dem erwachsenen Hund oder einjährigen Hund 2x1/2 Stunden oder vielleicht mal 1x1 Stunde. Das sollte man sich schon vornehmen.
Mhm. Wie viel Zeit verbringst du mit Hundetraining, Ilka?
Nicht so viel. Nein, also mit dem Welpen mache ich das tatsächlich so, dass ich mehrmals am Tag in kleinen Einheiten übe. Es hilft auch wirklich, man merkt das wirklich auch an dem jungen Hund. Nach einer Viertelstunde ist auch vorbei, dann fehlt die Konzentration und dann ist es einfach sinnvoller, kürzere Einheiten zu trainieren, die dann richtig zu machen oder intensiv zu machen und dann aufzuhören und dann vielleicht abends noch was zu machen. Aber im Grunde genommen versuche ich mit jedem Hund immer am Tag was zu machen, sei es nur ein bisschen apportieren im Garten oder ähnliche Sachen. Mhm. Unabhängig vom Spazierengehen oder Joggen gehen oder am Fahrradfahren gehen. Das mache ich teilweise auch, aber eigentlich weniger, sondern ich versuche eigentlich schon die Hunde eher, sage ich mal, zu trainieren oder zu fördern, indem ich sie, mit dem ich tatsächlich was arbeite, weil spazieren gehen allein lässt sie nicht großartig aus, sage ich mal.
Ich glaube, dass das ganz interessant ist, auch für deine Leser. Was haben Hunde für einen Stellenwert in deinem Leben?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Natürlich haben die einen großen Stellenwert. Das ist es gibt jetzt keine Hierarchie oder sonst irgendwas, aber Hunde sind uns schon sehr, sehr wichtig, muss ich einfach sagen. Es ist, mein Mann meinte letztens zu mir, also wenn wir eins immer haben werden, dann ist es, wir werden immer Hunde haben.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, meinte ich auch ganz ernst, also sollte ich als Tier wiedergeboren werden müssen, dann möchte ich gerne ein Hund im Haushalt der Dorns sein.
Irgendwie. Damit du alle anspringen kannst und immer alle vom Tisch
kann. Damit ich machen kann, was ich will und trotzdem zur Yacht gehen darf. Ja, das fände ich schon sehr geil. Tanja, du hast eine sehr schöne Methode, wie ich gesehen habe, immer wieder oder das Training in die tägliche Routine einzubauen. Und zwar muss der Hund, bevor er bei dir was zu fressen bekommt, immer was tun.
Richtig.
Wie geht das? Was machst du da?
Ja, also die Hunde, die eben apportieren sollen, die müssen auf jeden Fall was apportieren, bevor es was zu essen gibt. Also das ist halt wirklich, ja, ich sag mal so ritualisiert mittlerweile, da fange ich beim Welpen eigentlich schon an. Also es gibt klassisch keinen Futternapf zu Hause, der dann eben bedingungslos hingestellt wird, auch nicht für kleine Tricks. Also manche sagen, ja, der muss immer erstmal eine halbe Minute sitzen und dann darf er erst essen. Das bringt einen jetzt eigentlich auch nicht weiter. Das heißt, ich mache eine Trainingseinheit, wenn es geht, irgendwie draußen in der freien, wilden Natur, also da, wo die Ablenkungsreize auch gegeben sind. Und für einzelne Übungen gibt es einzelne Futterbröckchen und irgendwann kommt dann die letzte Übung. Das weiß der Hund aber nicht, wann es die letzte Übung ist. Und dafür wird dann der Jackpot verabreicht. Also das ist dann die Mahlzeit. Und dass das dann irgendwann tatsächlich so in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Insofern wird natürlich die Tätigkeit an sich auch nochmal sehr hochwertig. Ne? Mhm. Also das Apportieren an sich ist dann nicht nur, ach schön, irgendwie was mit Beute machen, sondern es wird eben auch letztendlich tatsächlich zu einer existenziell wichtigen Tätigkeit für den Hund.
Ja, es wird ja auch nicht dann... Es kommt ja nicht immer automatisch, ne? Sondern es ist wird für den Hund wichtig. Das Futter ist jetzt nicht so, abends um 6 gibt es was zu futtern, sondern man muss was dafür tun und kriegt einen ganz anderen Stellenwert. Und es hat eine hohe Motivation, bewirkt eine hohe Motivation letztendlich bei den Hunden.
Ist das eigentlich möglich? Es gibt ja eine Menge Angebote. Also es gibt auch Literatur. Ich kann mir auch ein Buch kaufen zum Thema Jagdhundausbildung. Ich kann mir auch eine Videoreihe besorgen. Ist das möglich, so zweidimensional, sage ich jetzt einfach mal, Hundetraining zu lernen? Oder?
Ich denke schon, ja, also letztendlich. Das Problem ist natürlich, in jedem Buch oder in jedem Video kannst du ja immer, du kannst nicht alle Eventualitäten abdecken. Ne? Und du kannst nicht jede einzelne Situation, die im Training passieren kann, beschreiben und einen Lösungsweg aufzeigen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Das heißt, je komplexer die Ausbildung wird oder die Disziplin wird, die du da gerade ausbilden möchtest, anhand des Videos oder anhand des Buches, desto häufiger passieren eben auch Dinge, die jetzt vielleicht irgendwie bei 10 Hunden nicht passieren, aber dann beim 11. Und dann brauchst du natürlich einen Plan, wie du darauf reagierst. Mhm. Und das kannst du natürlich in Videos oder Büchern, du kannst nicht jede Situation beschreiben. Also dann hättest du irgendwie den Brockhaus oder so.
Ich glaube auch, dass so eine Rückkopplung mit einem Trainer ist natürlich sehr wertvoll, ganz egal, welche Disziplin das ist. Aber wenn ich eine direkte Rückkopplung bekomme, auch auf mein eigenes Fehlverhalten.
Auf jeden Fall. Ne? Ja.
Weil das ist ja etwas, glaube ich, was wir alle unterschreiben können, was wir auch eingangs schon gesagt haben. Im Grunde bildest du ja nicht, also wenn Leute zu dir kommen, ist nicht der Hund das, in der Regel nicht der Hund das Problem, oder?
Ja, das ist richtig.
Also wir sagen also mal ganz höflich, es ist im Grunde die Kommunikation zwischen dem Hundebesitzer und dem Hund in der Regel, oder?
Genau. Ja, oder sind dann Kommunikationsmissverständnisse oder eben falsches Timing oder so. Der Klassiker ist ja auch, ja, der Hund lässt den Dummy immer fallen. Woran liegt das denn? Und das merken die Leute dann selber nicht, dass sie immer in die Tasche greifen schon, während der Hund eben mit dem Apportel auf sie zukommt. Und dann lässt er natürlich den Dummy fallen, weil er sagt, ich muss ja das Maul frei haben, damit ich einen Keks da reinstecken kann. wenn man das schon mal abstellt, aber da braucht man jemanden, der einen darauf hinweist. Das merkt man dann, der sieht, genau. Das merkt man dann selber nicht. Ne?
Ja. Ist diese, um nochmal zu der Methode zurückzukommen, ist jetzt, wenn ich jetzt sage, ich arbeite meinetwegen jetzt auch mit negativer Verstärkung, ich komme gleich nochmal ganz kurz zu diesem Zwangsapport, aber ist das eine Abkürzung? Das heißt also, gehst du im Grunde den für den Hund angenehmeren Weg und kommst zum selben Ziel? Oder würdest du sagen, dass sogar dieses Druck ausüben oder dieses Ungemach verbreiten, dass das sogar negative Auswirkungen auf das Ergebnis hat?
Ja, also man muss sich natürlich dann auch die einzelnen Hunde angucken und auch die Trainer zu, also ich habe manchmal das Gefühl, also es gibt, wie gesagt, es gibt immer, mit jeder Methode kannst du ein super Ergebnis erzielen. Du kannst aber auch, wenn du da irgendwie ein paar Fehler machst zwischendurch, ein weniger gutes Ergebnis erzielen. Also ich kenne Hunde, die sind mit dem Zwangsapport ausgebildet worden, apportieren freudig und super und einwandfrei. Ich kenne aber auch Hunde, die haben irgendwann das Apportieren ganz sein gelassen oder werden
zerbrochen.
Ja, ne, oder laufen, sobald die quasi in 10 Meter Entfernung zum Hundeführer sind, werden die immer langsamer und du merkst ihnen schon an, wie so die Gesichtszüge entgleiten, weil die denken so, jetzt muss ich da hin, also da fehlt mir dann so die Freude. Und wie gesagt, ich kenne auch Hunde im Zwangsapport, die dann, wenn sie wissen, okay, der Halter ist jetzt nicht in der Nähe, dann lasse ich den Krempel halt hier im Gebüsch liegen, dann spare ich mir diesen Stress hier. Andersherum aber ganz genauso, ne? Also es gibt auch Hunde, die dann auch dann über die positive Verstärkung da vielleicht, wenn du dann eben den Fehler machst und gibst dann nicht die Rahmenbedingungen vor oder lässt den Hund zu schnell, zu frei arbeiten, dass er sagt, ach ja, jetzt nehme ich mir das Ding und renne damit erstmal in der Gegend rum. Ne? Mhm. Also es muss alles immer auch handwerklich dann gut gemacht werden.
Mhm. Das Problem ist ja immer, dass die Leute immer glauben, wenn ich, sag ich mal, mit positiver Verstärkung arbeite, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles irgendwie Wattebäuschen werfen ist. Und das ist es eben nicht. Es ist grundsätzlich natürlich so, dass der Hund positiv und freudig apportiert, aber wenn er auch ein Kommando eben nicht beherrscht und oder Kommando schon beherrscht und genau weiß, ich kann eigentlich apportieren und jetzt lässt den Dummy fallen, dass man dann auch mal sagt, so, ja, jetzt aber nur nicht. Ne? Du kannst es eigentlich und weißt, dass es eigentlich anders sein müsste. Und dass man dann entsprechend auch eingreift oder sich durchsetzt.
Ja. Du hast das mal sehr schön gesagt, irgendwie, dass wie die Hunde reagieren, wenn sie unterschiedlich ausgebildet, also Zwangsapport und
Wie Tanja eben schon sagte, also das hatte mir mal ein Richter tatsächlich auf einer Hundeprüfung gesagt, als ich mit meinem Spaniel dort war, der also nach einer Schleppe, 300 Meter Schleppe auf mich zulief und immer schneller wurde und kaum gebremst hatte und dann vor mir saß und mich mit dieser Ente im Fang anlächelte sozusagen, wenn man das irgendwie noch irgendwie kann, und mir freudig diese Ente gebracht hatte. Und der Richter meinte, das ist doch mal endlich mal einer Hund, der freudig apportiert und wo man diese Freude an der Arbeit richtig ansieht. Aber wie Tanja schon sagt, es gibt da immer solche und solche, also immer gute und negative Beispiele, aber es gibt natürlich auch in dem anderen Bereich Sachen, wo dann mal eine Ente fallen gelassen wird oder eben nicht zurückkommt. Also man kann es alles nicht über einen Kamm scheren und sagen, dass eine ist gut und das andere ist böse, sondern was viel wichtiger ist, und dass man sagt, ich finde jetzt meine Methode und bleib dabei und stehe dazu, aber verfolge die dann tatsächlich konsequent mit dem richtigen Timing und mit der richtigen Ausdauer letztendlich dahinter. Das ist eigentlich das, finde ich, was wichtig ist.
Du hast das früher mal ganz gut gesagt, man sieht es auch an der Körperspannung der Hunde oder an der Körpersprache der Hunde. Ja. Ein Hund, der mit Zwangsapport dazu gebracht wurde zu apportieren, oder wenn ich dann sage Apport, bock, dann sieht man, wie der ganze Hund, wie die Behänge runtergehen, also wie der ganze Hund irgendwie so in sich anspannt. Ne? Und wenn du das einem sagst, der das irgendwie freudig gelernt hat, da gehen die halt Behänge hoch und der hat halt dann freudige Erwartungen. Also die Körpersprache ist eindeutig, sobald da das Wort Apport kommt eigentlich.
Ist so, ne? Ja.
Definitiv. Zwangsapport haben wir genug. Also genau, das als letztes, ich will da auch gar nicht drauf rumreiten, aber also es geht ja tatsächlich darum, also das muss man ja fairerweise sagen, die Leute, es geht ja im Grunde immer darum, wenn diese beiden Lager auseinanderdriften, dass dann der, also ich, wenn ich mal wieder diesen, den Traditionalisten spiele, dann sage ich eben, was mache ich denn, wenn der Hund, der bringt jetzt meinetwegen dann die 8., 9. Ente, wenn es kalt ist, aber irgendwann hat er halt keinen Bock mehr. Ne? Und das ist halt so der, das Argument, was dann oft genommen wird, dann muss ich halt irgendwann Druck ausüben. Aber das machst du ja dann in dem Fall, also du machst es halt individueller, den Druck.
Ja, letztendlich musst du ja in den Trainingssituationen auch immer mehr machen. Ne? Also es kann ja, ich kann ja jetzt nicht, ich sag mal so, im Training den Hund zweimal apportieren lassen und danach ist dann immer gut. Und dann gehe ich zur Entenjagd und sage, jetzt muss er aber 40 Enten da rausholen. Klar, also würde ich ja jetzt als Mensch bestimmten Tätigkeiten auch nicht machen. Also wenn ich jetzt 2 Kilometer joggen gehe jeden Tag und dann sagt einer, jetzt heute muss er aber 40 Kilometer schaffe ich auch nicht. Ne? Also ja. das musst du da natürlich an. Das hat auch dann nichts mit Unwillen des Hundes zu tun, sondern wahrscheinlich einfach irgendwann mal damit, dass der einfach auch nicht mehr kann. Mhm. Nur, das ist ja auch immer so das Problem, so die einen gehen ja von einem grundsätzlichen Unwillen des Hundes aus, der irgendwie überwunden werden muss. Ich gehe im Training eigentlich davon aus, dass der Hund grundsätzlich einen Willen hat, den ich quasi noch weiter herauskitzeln muss. Mhm. Das ist ja vielleicht auch, glaube ich, der Unterschied der grundsätzlichen Einstellung dann dazu. Mhm. Also ich gehe nicht davon aus, von vornherein, dass der Hund mir nichts bringen will. Natürlich will der mir was bringen. Der hat ja viel davon, mir was zu bringen. Dann mhm. bringt er mir auch beim 20. Mal noch was. Ja.
Möchte mal noch einen Schritt weiter zurückgehen. Wie oft ist denn die Rassewahl das Problem bei der Ausbildung? Also dass derjenige Jäger die für sich die falsche Rasse gekauft hat oder für sein Revier.
Das ist ein Thema für eine ganze Podcast-Folge.
Ja, möglich. Also, ja, weil das sollten
wir definitiv drüber reden.
Ja, die Rasse. Ja, also es ist ja schon so, dass es viele sagen, erstmal so optisch muss das natürlich irgendwie passen. Ich finde es immer schade. Also es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich habe eigentlich irgendwie eher so ein Hochwildrevier und finde aber einen Deutsch-Kurzhaar toll. So, dann kann man sich den natürlich holen und auch im Rahmen dessen des Möglichen dann da auch nutzen. Ich finde es dann aber schade, wenn der Hund dann nicht mit seinen typischen Tätigkeiten irgendwie ausgelastet wird. Also wenn ich sage, ich hole mir jetzt einen Deutsch-Kurzhaar, dann sollte der aber schon auch apportieren lernen und man sollte auch mit dem mal so eine Feldsuche machen zwischendurch eben so in die Richtung gehen. Das kann man ja dann eben zur Bespaßung in Anführungsstrichen des Hundes trotzdem machen. Also wenn ich natürlich sage, ich hole mir einen Deutsch-Kurzhaar und ich habe auch keinen Bock, dem Apportieren beizubringen und lasse den nur Fährtenarbeit machen, dann weiß ich nicht, ob das so das Optimale ist.
Mhm. Ilka, du hast gerade einen jungen Hund an der Leine sozusagen. Ja. Wie wichtig ist das für dich, dass du einmal die Woche mit dem Hund irgendwo hingehst, wo auch andere mitüben?
Das ist für mich sehr wichtig. Also das natürlich erstmal...
Abgesehen vom Spaß natürlich.
Also, abgesehen vom Spaß. Aber grundsätzlich natürlich, dass du einmal die Woche oder auch zweimal die Woche oder dreimal die Woche natürlich dann entsprechende feste Termine hast, die du dir frei hältst, zwingt es dich erstmal natürlich persönlich dazu, okay, ich fahre jetzt dahin. Weil ansonsten hat man ja wieder 1000 Ausreden, aber jetzt hat man das vielleicht gebucht und auch bezahlt und dann setzt man das natürlich auch um, so ein gewisser Zwang dahinter, den man sich selber setzt. Dann finde ich das natürlich, der Spaß an sich ist da, in der Gruppenstunden ist immer lustig, ist keine Frage. Aber
es ist auch ganz wichtig, dass es Spaß macht.
Ja, klar. Aber man sieht ja auch, aber ich finde auch das Thema Vergleichen auch gut. Jetzt nicht zu sagen, guck mal, das kann mein Hund schon und dein Hund kann das noch nicht und so auf diese Art und Weise, sondern tatsächlich zu sagen, okay, sich selbst auch eine Bestätigung zu geben, natürlich im Positiven zu sehen, ach guck mal, das kann tatsächlich mein Hund schon, aber auf der anderen Seite auch von anderen zu lernen. Und das mache ich zum Beispiel viel. Wir hatten eingangs kurz drüber gesprochen, über den Trainer hier vor Ort. Ich fahre auch tatsächlich viel auf Seminare oder relativ viel auf Seminare zu Hundetrainern, zu ganz anderen unterschiedlichen Hundetrainern weit weg. Und da sehe ich tatsächlich dann mal Hunde, die kannte ich vorher alle gar nicht. Und ich gucke da immer gerne zu und lerne da unglaublich viel von, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt nicht so machen, eher im Negativen oder auch im Positiven. Auch das ist aber mal ein neuer Anreiz oder eine neue Idee und die kann ich ja auch mal probieren, auch mal umsetzen. Und das finde ich, ist für mich persönlich immer das Wichtigste bei diesen ganzen Sachen, Seminaren.
Ihr habt ja in der Halali auch eigentlich in nahezu jeder Ausgabe, glaube ich, auch ein Rasseporträt oder stellt auf jeden Fall immer wieder neue Rassen vor. Ja. Habt ihr auch was zum Thema Ausbildung oder kratzt ihr das mal an, dieses Thema?
Ja, das haben wir natürlich. Wir haben die Tanja, ich möchte mal ihren vollständigen Namen hier sagen, Tanja Dautzenberg, schreibt immer in jeder Ausgabe letztendlich bespricht sie ein Thema. Ganz unterschiedliche Themenwahl, die wir da haben. Jetzt haben wir gerade wieder das Thema Ball, Fluch oder Segen
in der Jagdhunde-Ausbildung. Das Wort Segen kam jetzt nicht so fluffig rüber. Ja,
das war gerade Wortfindungsstörung. Ich hatte gerade überlegt, was war das andere Wort? Nein, da arbeitet zum Beispiel Tanja sehr gerne mit. Vielleicht tatsächlich in der klassischen Hundeausbildung, da sind wir jetzt wieder, total verpönt wäre, um Gottes Willen, der Hund darf keinen Ball haben und darf nicht mit dem Ball spielen. Aber den nutzt zum Beispiel Tanja ja gerne wieder zur Ablenkung, Schaffung von höheren Reizlagen und das besprechen wir auch in der neuen Halali.
Sehr gut. Mhm. Ja, also das Lesen lohnt sich sowieso und das dann natürlich nochmal erst recht zum Thema Hundeausbildung. Diese kann man doch was lernen von einem zweidimensionalen Medium.
In dem Fall
zum Thema Hundeausbildung. Was haben wir noch nicht besprochen? Wir haben jetzt eine Menge gesagt über Hundeausbildung.
Ja, wir haben viele Dinge noch nicht besprochen, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Nein, man könnte, also ich habe gerade, oder wie Ilka schon sagte, es macht ja Spaß. Also das ist auch wieder sowas, wenn ich sage, wenn ich in so einen Hundekurs gehe oder Hundetraining mache und das muss Freude machen. Also wenn da alle bedröppelt rumstehen und sich gegenseitig anschreien oder die Hunde oder irgendwie da nur schlechte Stimmung ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, das mag dann vielleicht irgendwie von der Methodik her super sein, aber das ist heutzutage nicht mehr so in. Also ich finde, so eine Hundegruppe, die sollte auf jeden Fall auch wirklich Spaß machen. Und man sollte auch immer merken, wenn die Leute so ein bisschen Frust bekommen beim Hundetraining und man merkt, denen macht das Hundetraining keinen Spaß mehr, sondern es ist einfach nur so ein Abarbeiten. Da muss man auch so ein bisschen zwischengrätschen. Also da muss man auch sagen, okay, was können wir da machen, damit euch beiden, also Hund und Mensch, das gemeinsame Training wieder Spaß macht.
Ja. Ich muss auch sagen, also ich würde mir auch wünschen oder auch mir selber manchmal in der Situation, dass man einfach mit diesen Situationen entspannter umgeht. Also das kenne ich selber, wenn du unter Druck bist, vor allen Dingen, wenn du möglicherweise jachtlich, also das habe ich auch schon erlebt, jachtlich selber Mist gebaut hast und brauchst den Hund auf der Nachsuche. Man ist ja gespannt wie eine Klavierseite. Und dann merkt man ja auch, wie schlecht der Hund dann arbeitet, wenn man einfach so unter Strom steht. Ne? Und das gilt natürlich bei der Ausbildung so wie bei der jagdlichen Praxis.
Ja. Ne?
Das auf jeden Fall.
Also wir haben zum Beispiel zum Thema Spaß jetzt seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten mit der Tanja in der Gruppe, weil die Hunde alle eigentlich auch alle relativ schon weit von der Ausbildung sind, haben wir jetzt mal was Neues angefangen. Das finde ich ganz interessant. Einfach Agility eben mit dem Dummy zusammen. Und das macht Spaß, ist für die Hunde was ganz anderes. Da sagt natürlich jeder Jäger, wofür brauchst du Agility? Aber im Prinzip ist das, wenn man das mit dem Dummy verbindet, eine schöne Art Sache, weil man körpersprachlich gut auf den Hund, also der Hund lernt, körpersprachlich auf den Menschen zu reagieren. Ich zeige in diese Richtung, deshalb muss ich in diese Richtung laufen. Und nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem ganzen Körper, indem er sich ihm umdreht oder die Schulter abwendet und ähnliche Sachen. Und er lernt, mit dem Dummy nicht nur geradeaus zu laufen, sondern auch über Hindernisse zu springen, den Dummy trotzdem festzuhalten, also dass er nicht immer darunter runter rausflutscht oder so, weil es tatsächlich bei der Jagd muss ja auch mal über den Graben springen, über den Zaun springen oder was auch immer. Und da will man ja auch, dass er dann irgendwie einen Fasan nicht verliert und ähnliche Sachen. Und das finde ich, da verknüpft man eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Man Spaß letztlich und man hat trotzdem noch was für die Jagdhundeausbildung in dem Fall konkret getan.
Wer darüber gerade lächelt, also mir geht das, ich musste selber lächeln bei Agility, also für mich hat das auch mal so ein, egal, ich will das nicht weiter vertiefen. Aber wenn man also wer da so ein bisschen Probleme hat, der muss sich im Grunde einfach mal einen Film angucken bei YouTube über die englische Hundearbeit, so ein Field Trial, wenn man das sieht, wie die Hunde da arbeiten, wie die geschickt werden, wie die gelenkt werden, auf Kommando, ne, in bestimmte Richtungen, in die Tiefe hinein, ohne, also, und das gegen den Wind, das, und, also nicht unter Wind, sondern mit Rückenwind arbeiten. Das ist unglaublich, was die Hunde zu leisten imstande sind, ne, und wo wir früher mit dieser klassischen Hundeausbildung also meilenweit von entfernt sind, ne. Also das finde ich tatsächlich faszinierend zu sehen.
Ich bin ja auch großer Fan davon und ich, nicht umsonst führe ich ja solche Hunde, tatsächlich englische Hunde. Nun kein Labrador mehr, den ich auf 200 Meter nach links oder rechts schicken kann. Aber nichtsdestotrotz, aber wie du vorhin schon sagtest, und das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen separaten Podcast, wenn du nur das machst, ist das auch gar nicht so schwierig. Und wenn du dich jetzt nicht darauf konzentrieren musst, dass du noch eine Schleppe machst, dass du noch Wasserarbeit machst, dass du noch eine Schweißfährte machen musst und so weiter und so fort. Also alles das, was, wie du schon sagst, der deutsche Volksgebrauchshund irgendwie lernen muss, dann ist das auch nicht so schwierig. Man konzentriert sich nur darauf, das, was eigentlich der Labrador kann oder wofür er gezüchtet worden ist, sich Fallstellen zu merken und dahin zu laufen, wo mein Hundeführer mich schickt und ähnliche Sachen. Das ist natürlich spannend, hat aber auch natürlich manchmal Grenzen natürlich. Ich finde es auch immer schön, wenn der Hund mitdenkt. Also nicht immer nur dahin rennt, wo ich ihn hinschicke, sondern er soll ja auch wild finden in dem Sinne auf der Drückjagd oder auf der Treibjagd oder was auch immer, dass er eben selbstständig mal sagt, da hinten könnte spannender sein. Ja. Ich gehe mal da gucken.
Das Gegenteil, also das war nicht das Gegenteil, aber eine, wo er nicht selber denken sollte, sondern wo er gelenkt werden musste, fand ich total interessant. Ich war mit Wesley im Krähenschirm. Ja. So, und da ist es ja so, dass dann die geschossenen Krähen ins Krähenbild einsortiert werden. So, und dann schießt er schon mal eine Krähe, die dahinter fällt. Und dann schickst du den Hund und dann muss der durch lauter tote Krähen laufen, um dann eine Krähe, die dahinter liegt, aber zu apportieren. Ja. Und da einen Hund zu kriegen, das fand ich irre. Das fand ich wirklich klasse. Ja. Das ist, wie du sagst, also dafür sind die Labradore gezüchtet und über Jahrzehnte, ich weiß jetzt gar nicht, viele oder über Jahrhunderte. Ja, also es ist auf jeden Fall genial, das zu sehen, wie gut Hundearbeit funktionieren kann bei der Ausbildung. Ja. Okay.
So ist es.
Dann denke ich mal, haben wir eine Menge zum Thema Hundeausbildung gesagt. Ich hoffe, wir konnten da den ein oder anderen erhellenden Gedanken äußern, beziehungsweise es ist ja immer schön, wenn man einen Podcast hört und nicht nur unterhalten wird, sondern vielleicht die ein oder andere Idee mitnimmt.
Ne? Richtig.
Ja, in dem Sinne, wann geht es jetzt bei dir weiter? Achso, das habe ich noch, das wollte ich noch fragen. Wie bist du eigentlich Trainerin geworden? Das hatte ich noch. Das wäre eigentlich die Anfangsfrage gewesen.
Ja, wie bin ich Trainerin geworden? Also ich habe in meiner Schulzeit schon immer gesagt, wenn ich mir irgendwas vorstellen könnte, was ich mein Leben lang aushalten würde beruflich, dann wäre es irgendwas mit Hunden. Und das ist natürlich so ein Berufswunsch, der da erstmal schwierig ist. Ne? Und da habe ich gesagt, na gut, was ich auf jeden Fall nicht machen kann, ist im Büro sitzen. Und dann habe ich Forstwirtschaft studiert. Und habe dann während des Studiums schon so gemerkt, naja, also das jetzt auch ewig machen ist schwierig. und dann habe ich mich beworben bei einem großen Hundezentrum damals. Die suchten Auszubildende. Da gab es aber auch nur sehr wenig freie Plätze. Und da habe ich mich dann direkt nach dem Studium tatsächlich beworben und bin da genommen worden. Und dann war ich da angestellt eine Zeit lang und habe mich danach selbstständig gemacht.
Ja. Sehr schön. Und bist zufrieden damit?
Doch. Also ich bin... aber
Euphorie klingt anders.
Nein, ich bin zufrieden damit, auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich mich in die Jagdhunde ausbilde, also dass ich die Möglichkeit hatte, mich da jetzt auch zu spezialisieren, weil die Sparte der Familienhundeausbildung, die wurde zunehmend anstrengender, was das Klientel angeht tatsächlich. Wobei man solche Tendenzen auch mittlerweile bei der Jagdhundeausbildung merkt, also dass die Leute, also das nicht alle, aber viele Leute weniger tun möchten, relativ schnell aufgeben, wenn es schwierig wird, sich gerne bespaßen lassen, aber dann eben also nicht so diese Zielsetzung haben.
Reden wir noch von Hundeausbildung oder von Kindern?
Ja, das ist vielleicht so ein gesellschaftliches Problem, das sich auf verschiedene Ebenen übertragen lässt.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Das führt jetzt aber zu dir. Ja. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich für das Gespräch, für den Podcast. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude beim Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder reinhört. Bis dahin, liebe Grüße, Waldmann Zeil.
Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao.
Das war Ihr Halali-Podcast. Wenn Sie wollen, hören Sie uns schon in 4 Wochen wieder, hier und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Weitere Informationen bekommen Sie auch im Netz unter halali-magazin.de.